Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir wieder hier sein dürfen, um gemeinsam Gottes Wort zu betrachten. Uns wurde zugerufen, sei stark. Und jetzt ist nicht so, dass wir heute Nachmittag dann vielleicht anfangen mit körperlichen Übungen, weil wir wieder daran erinnert wurden, dass wir etwas machen sollten, sondern wie uns in der Einleitung auch gelesen wurde, stark im Glauben. Und ja, ich wünschte, dass diese Stunde auch dazu dienen möchte. Ja, wie ich vor 2 Wochen schon mal angekündigt habe, wollen wir heute auch Fortsetzung machen aus Galater 3, die Verse 6 bis 7. Ich möchte sie uns zur Erinnerung noch einmal vorlesen. Genau wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Erkennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Also Paulus geht zurück bis auf Abraham, um zu zeigen, dass es schon immer der Glaube war, durch den man gerecht wurde vor Gott. Besser gesagt, Gott hat seine Gerechtigkeit demjenigen angerechnet, der im Glauben zu ihm kam, und haben verglichen, dass es heute noch genauso ist. Wer heute im Glauben kommt an das Kreuz, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der glaubt, dass er für uns gestorben ist, der glaubt, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und uns vergeben hat, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, wenn man in diesem Glauben zu Christus kommt, dass Gott einem vergibt und seine Gerechtigkeit uns anrechnet, die Gerechtigkeit Christi. Er ist ja der Gerechte, dass seine Gerechtigkeit uns angerechnet wird. Aber der Glaube ist nicht nur eine einmalige Sache, die irgendwie von uns erwartet wird, wenn wir ans Kreuz kommen, sondern wir sollen im Glauben leben, sollen beständig diesen Glauben auch in unserem Leben beweisen. Wir können auch von Glaubenswerken sprechen. Wir sollen hören, was Gottes Wort sagt, was sein Geist sagt, sollen verstehen und dann auch danach tun. Und wir haben das letzte Mal eingehend Abrahams Leben betrachtet und haben gesehen, dass Abraham auch nicht von Anfang an diesen starken Glauben hatte, sondern dass Gott ihn auch genommen hat, sich ihm immer wieder offenbart hat, gezeigt hat, Abraham, ich meine es gut mit dir, ja schau, ich habe es dir gesagt und ich führe es auch so, ja, um ihn wirklich da auch stark zu machen im Glauben, wie wir auch in der Einleitung gelesen haben. Wir haben gesehen Gottes große Liebe und Geduld, die er mit uns hat, und ja, so ist es auch bei uns. Ja, wir sind Gottes Kinder, wir dienen ihm und er hat uns gerecht gemacht, er hat uns vergeben. Aber wir müssen feststellen in unserem Leben, dass es nicht immer so ist, dass Gott uns etwas sagt und wir sofort alles zu 100% genauso machen. Es mag verschiedene Gründe geben. Es kann Angst sein. Angst, ja, was ist, wenn ich wirklich diesen Weg gehe, ja, wo ein Menschen vielleicht zurückhält, wirklich das zu tun? Oder Unsicherheit. Ja, ist das, was ich empfinde, wirklich der Heilige Geist, der da zu mir spricht? Oder sind es doch irgendwie eigene Gedanken? Ja, und so kann es Verschiedenes geben, wo uns vielleicht auch zögern lässt, aber Gott möchte, dass wir diesen bedingungslosen Glauben haben und er möchte an jeden Einzelnen an der Hand nehmen und auch dahin führen. Und Glaube wird zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist so ein wichtiger Punkt, dass Paulus das immer wieder in seinen Briefen erwähnt. Ich habe 6 oder 7 Verse gefunden, wo Paulus wirklich zitiert das oder darauf eingeht. Und wir merken selber hoffentlich, dass es nicht irgendwie ein Gedanke ist, wo man versucht, jetzt sich aus den Fingern etwas zu ziehen, sondern dass es etwas Fundamentales ist, worüber die Schrift auch spricht und wo sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Und was für Abraham galt, nämlich dass sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, das gilt genauso für uns. Und ich lese uns aus Römer 4, Vers 21 oder ab Vers 21 von Abraham. Er war völlig überzeugt, was er, nämlich Gott, verheißen hat, was er gesagt hat, was er versprochen hat, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und wir haben es letzte Mal gesehen, es war die Situation, obwohl er so oft schon Gott erfahren hatte, wo Gott ihm sagt, du wirst einen Sohn haben und eine große Nachkommenschaft. Und da heißt es, Abraham glaubte. Und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja, in diesem Moment, er hat es gehört, was Gott ihm sagt, und er hat gesagt, ja, es wird so sein. Er hat sich angefangen zu freuen über den Sohn, den er noch gar nicht hatte. Ja, das war ihm angerechnet worden. Das ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet wurde, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll. Wann soll sie angerechnet werden? Wenn wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat, der wegen unserer Übertretungen dahingegeben wurde und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Ein herrliches Wort. Und dann schreibt er gleich danach, Römer 5, Vers 1, er schreibt jetzt über sich und die Kinder Gottes, denen er schreibt, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. Und die Frage ist, bist du gerechtfertigt worden durch Gott? Bist du in diesem Glauben zu Gott gekommen, dass er Gottes Sohn ist? Dass er für dich bezahlt hat. Bist du so gekommen, dass Gott wirklich die Gerechtigkeit Christi dir anrechnen konnte? Und dann, wenn wir Christus glauben, wenn wir wirklich das erfasst haben, Vergebung erlangt haben, dann werden wir auch Abrahams Kinder genannt. Warum? Weil wir den gleichen Glauben zeigen, den gleichen Glauben haben und beweisen, den Abraham hatte. Das heißt, er kennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Und so habe ich auch die Botschaft überschrieben, Abrahams Kinder. Die Galater, sie waren Heiden, genau wie Abraham einst ein Heide war, der in Ur lebte, im Götzendienst, die haben dort den Mondgott angebetet. Und genau wie Gott Abraham begegnete und ihn herausrief, das Gleiche haben die Galater erlebt, als ihnen Christus vor Augen gemalt wurde. Und sie haben ihn erkannt. Und wie Abraham glaubte, so hatten auch sie geglaubt. Und wie sein Glaube Abraham angerechnet wurde, so wurde auch der Glaube der Galater ihnen angerechnet. Also es waren hier Parallelen da und Paulus versucht das auch zu zeigen. Und wie Abraham seinen Glauben in seinem Leben bewiesen hat, nämlich an der Stelle, als Gott gesagt hat, opfere deinen Sohn Isaak. Und da hat sich dann bewiesen, hat sich gezeigt, dass Abraham wirklich glaubte und er ist gegangen. Und uns wird an einer Stelle gesagt, dass Abraham gar nicht wusste, ja, wie soll das jetzt alles gehen, weil er erinnerte sich daran, Gott hatte doch gesagt, Isaak ist der verheißene Sohn und daraus wird ihm eine Nachkommenschaft kommen. Aber er ging trotzdem, um seinen Sohn zu opfern. Und hat sich gedacht, ich weiß nicht, wie Gott es machen wird, aber Gott hält sein Wort. Was er sagt, was er versprochen hat, das hält er. Und er dachte sich, naja, wenn Isaak tot ist, Gott kann ihn auch wieder zum Leben erwecken. Ja? So diesen Glauben hatte er, hat seinen Glauben bewiesen und ging hin. Und so erwartet Gott auch von einem jeden von uns, dass wir in diesem Glauben leben. Dass wir durch unser Leben beweisen, dass wir glauben. Und dass wir uns vom Geist Gottes führen lassen. Deshalb hat Paulus davor so nach dem Heiligen Geist gefragt. Der Heilige Geist möchte uns führen und nicht irgendwelche Judaisten, die irgendwie uns vorgeben, was wir zu tun haben, oder irgendwelche andere Menschen, sondern was sagt uns der Geist? Und so erwartet Gott auch von uns, dass wir im Glauben leben. Und dann, wenn wir im Glauben leben, sind wir Abrahams Kinder. Wir sind diese geistliche Nachkommenschaft Abrahams. Auch wenn wir dem Leib nach, dem Körper nach nicht von ihm vielleicht abstammen. Ich denke mal zumindest die meisten von uns. Erkennt also, dass die, die aus Glauben leben, Abrahams Kinder sind. Und was bedeutet es, Abrahams Kind zu sein? Was bedeutet es, aus Glauben zu leben? Was bewirkt es, wenn ich von Gott gerechtfertigt wurde? Was ändert sich in meinem Leben, wenn die Gerechtigkeit Christi mir angerechnet wird? Und das wollen wir heute uns näher anschauen. Und ich möchte, man könnte vielleicht manches darüber sagen, aber ich möchte mich an einen bestimmten Text halten, der uns da auch Auskunft gibt, nämlich aus Römer 5, die Verse 1 bis 5. Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden, wer wünscht sich nicht Frieden? Ja, jeder Mensch, es gibt so ein paar Ausnahmen, die sich anscheinend keinen Frieden wünschen, aber so insgesamt, jeder möchte Frieden haben. Ja, der Bauer, der möchte Frieden haben, er möchte auf sein Feld gehen, es bearbeiten und abends heimkommen. Ja, wenn ich einen Bürojob habe, ich möchte einfach hingehen, meine Arbeit gehen, ich möchte mich freuen, wieder nach Hause zu kommen. Ja, egal wer es ist, er möchte Frieden haben, er möchte keine Sorgen haben, er möchte nicht, dass jemand einem Probleme macht. Man möchte Frieden haben, und man kann in gewisser Weise vielleicht auch Frieden haben. Ich denke vielleicht unter Nachbarn, dass man auch mal Frieden schafft, oder Nationen versuchen, Frieden zu schließen, oft leider nicht von langer Dauer. Es gab mal einen Historiker, der hat ausgerechnet, dass von 1500 vor Christus bis 1680 nach Christus ungefähr 8000 Friedensverträge unterzeichnet wurden. Und jeder Friedensvertrag war eigentlich für die Ewigkeit gedacht, sage ich jetzt mal. Er sollte den Frieden für alle Zeiten sichern, aber im Durchschnitt wurde ein jeder Friedensvertrag, der unterzeichnet wurde, nur 2 Jahre gehalten. Frieden. Ja, man wünscht sich Frieden, und irgendwie ist doch kein Frieden. Aber dieser Frieden, das ist ein innerliches Bedürfnis, was in der Seele des Menschen verankert ist. Der Mensch wünscht sich Frieden, und er sucht Frieden und versucht, irgendwie Frieden für die Seele zu finden, sei es in der Arbeit, sei es durch irgendwelche Abenteuer, die man sucht, oder im materiellen Besitz, in politischen Umbrüchen, dass man denkt, oh, jetzt wird es anders, ja, jetzt ist die Regierung anders, jetzt wird sich alles ändern, alles zum Guten, wir haben jetzt Frieden. Ja, aber man kann kurzzeitig dieses Gefühl des Friedens empfinden, aber es gibt eine fundamentale Angst, die tief im Menschen sitzt, die nur gestillt werden kann durch die Rechtfertigung durch Gott. Und das ist, egal was man besitzt, man fühlt innerlich, dass man von einem Schöpfer abhängig ist. Und man ist entfremdet von diesem Schöpfer und befindet sich im Krieg mit Gott. Ob wir das wollen oder nicht, das heißt in Jesaja 57, Vers 21, der Gottlose oder die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht Gott. Die haben keinen Frieden. Oder Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also ist es nicht so, du hast Christus nicht geglaubt, dann wird dich irgendwann mal der Zorn Gottes treffen. Spätestens in der Ewigkeit. Sondern, wir lesen hier, der Zorn Gottes ist über einem jeden Menschen. Über einem jeden Menschen, weil ein jeder Mensch gesündigt hat, als Sünder schon geboren wird, unter dem Zorn Gottes. Und der Mensch spürt das. Er spürt es und er sehnt sich nach Frieden, Frieden für seine Seele und sucht danach. Und wir brauchen uns überhaupt nicht einbilden, dass wir vielleicht irgendwie neutral sein können. Dass wir sagen, ich halte mich da raus, ich bin nicht für Gott, ich bin nicht gegen Gott, ich bin neutral. Entweder hast du Frieden mit Gott oder du befindest dich im Krieg mit Gott. Und Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Und man sucht diesen echten Frieden, ja, für die Seele, wo man zur Ruhe kommt, wo man mit Gott ins Reine kommt. Ein Eintracht zwischen Gott und uns herrscht. Und das wird einem geschenkt, wenn man im Glauben zu Gott kommt. Dann bekommen wir diesen Frieden. Und Frieden, er befreit von Angst und von Unsicherheit, von einem anklagenden Gewissen. Und man erfährt, was Frieden ist. Wirklich tiefer, innerlicher Frieden. Und Augustinus sagte mal, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe in Gott findet. Ruhe in Gott. Dann findest du Frieden. Und Epheser 2, Vers 14 bis 15 heißt es, denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigte, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen. Er ist unser Friede. Er, Christus, ist der, der Frieden geschaffen hat. Er ist der Friede, nach dem sich die Erde lechzt wie nach Wasser. Diese ausgedörrte, ausgetrocknete Erde. Er ist der Einzige, der wirklich Frieden schaffen kann, wenn man an ihn glaubt. Glaube ist das Einzige, was der Mensch tun kann in dieser Hinsicht. Was er zu seiner Errettung tun kann. Menschen denken immer, was müssen wir tun? Was können wir tun? Als in der Apostelgeschichte anfangs Petrus diese Predigt hielt, dann traf es sie durchs Herz und sie fragten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich denke an den Kerkermeister in Philippi. Er beugte sich nieder und fragte, was soll ich tun? Und die Antwort war immer die gleiche. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das war immer die Antwort. Und sie ist es auch heute noch. Aber der Mensch, er will etwas tun. Es liegt so im Menschen drin, es ist der Stolz des Menschen. Der sagt, wenn ich gerettet werden kann, dann schaffe ich das selber. Das ist so tief unbewusst im Menschen drin. Und der Mensch hält an dem Fels, er möchte etwas tun. Und es gibt Gelegenheiten, die andere ihm anbieten, das auch wirklich zu tun. Und die sagen, ja, du musst Geld zahlen. Menschen haben ihr Vermögen ausgegeben, um gerettet zu werden. Menschen, die pilgern irgendwelche 1000 Kilometer lange Pfade, um gerettet zu werden. Ich weiß, manche tun auch aus anderen Gründen diese Pfade pilgern oder wandern. Ich denke nicht aus diesem Grund, aber man ist bereit dazu, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Dass es mir irgendwie geholfen wird. Ich will etwas tun zu meiner Errettung. Und man kann den Menschen alles verkaufen. Das zeigt uns die Geschichte. Und wenn man sagen würde, du musst jeden Morgen 10 Purzelbäume schlagen und dich 10-mal im Kreis, es würde Menschen geben, die das tun. Es gibt immer Menschen, die etwas tun, die dahin kommen zu glauben, wenn ich das mache, dann wird mir das helfen. Und ich denke an Luther, als er noch Mönch war und nach Rom geschickt wurde. Und da kam er dahin, ich weiß nicht, wie sein Onkel hieß, aber er wollte seinen Onkel aus dem Fegefeuer holen. Und dann gab es da die Möglichkeit, Geld zu zahlen. Und eine Treppe war da, die hieß die Heilige Treppe. Die sollte darstellen, die Treppe, die Jesus zu Pilatus hochgegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele Stufen die hat, vielleicht 100 oder so. Ich weiß auch nicht, ob sie heute noch steht. Aber man musste diese Treppe Stufe für Stufe kniend hochgehen und auf jeder Stufe das Vaterunser beten. Und wenn man oben angekommen ist, dann springt der Onkel aus dem Fegefeuer oder jemand anders. Und dann hat er sich da hochgebetet, Stufe für Stufe. Und oben, als er ankam und zurückschaute, da merkte er, irgendwas kann hier nicht stimmen. Er sah diese tausende Menschen auf diesen Stufen, die da hochkrochen und das Vaterunser beteten. Aber man hat den Menschen das so verkauft, ihr müsst das machen. Und dann gab es Menschen, die haben das gemacht. Jahrhundertelang. Das ist Religion. Das ist Religion. Religion sagt, du musst. Du musst, das liegt so im Menschen drin. Und darum fällt es so schwer, den Menschen das Evangelium zu glauben. Wo es heißt, du musst nicht. Gott hat getan. Gott hat getan. In seinem Sohn hat er alles getan, um dich zu retten. Du musst nur daran glauben. Im Glauben das annehmen, was Christus für dich getan hat. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da heißt es Kolosser 1, Vers 19 bis 23, denn es gefiel Gott, in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch auf was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Frieden erkauft durch das Blut Jesu. Und dann heißt es hier, ich habe extra die Schlachter-Übersetzung hier gewählt, ja, sagt er hier, heilig und tadellos darzustellen vor seinem Angesicht. Also die Menschen, die denken, jetzt diene ich Gott und jetzt muss ich perfekt sein. Da darf nichts sein. Wir sind dargestellt durch Christus vor Gott als heilig und tadellos. Und, das hat mir so gefallen, unverklagbar. Unverklagbar. Da kann der Teufel kommen und sagen, schau mal, der hat hier so gesagt und bei dem weiß ich nicht so recht und so weiter, kann vor Gottes Thron kommen und anklagen. Und dann haben wir Christus, der gesagt hat, ich habe ihn durch mein Blut freigekauft. Unverklagbar. Aber, das haben wir auch gelesen, dass wir an diesem Glauben festhalten sollen und sollen uns nicht davon abbringen lassen. Das ist so ein Wink mit dem Zaunpfahl jetzt für diejenigen, die denken, ja, dann kann ja gar nichts mehr passieren. Also wir können auch den Glauben wieder verlassen, können uns abwenden, aktiv, selber. Frieden mit Gott ist kein Gefühl, sondern es beschreibt mein Verhältnis, was ich mit Gott habe. Ich muss keine Angst mehr von ihm haben. Ich muss keine Angst haben, dass ich einmal vor diesem Richter stehen werde, sondern ich freue mich, vor meinem Vater stehen zu dürfen. Und nicht nur eins, sondern jetzt schon. Im Glauben zu ihm zu kommen. Frieden bedeutet das Ende aller Unsicherheit in unserem Verhältnis zu Gott. Es bedeutet das Ende aller Ungewissheit. Und dieser Friede ist ein Ergebnis der Rechtsprechung durch Gott. Dass Gott uns gerechtfertigt hat, hat er uns diesen Frieden gegeben. Liebe Seele, hast du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden mit Gott? Ich kann nicht in dein Herz sehen. Gott kann es. Du selber weißt, wie es um dich bestellt ist. Hast du diesen Frieden mit Gott? Und wenn wir diesen Frieden haben, dann wird es auch Werke des Friedens geben. Das wird sich zeigen in unserem Leben. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, Ernst Modersohn schrieb mal von drei Grundsätzen für Friedenskinder. Also das sollten wir sein. Erstens, fange keinen Streit an. Das ist schon mal gut. Fange keinen Streit an. Zweitens, lass dich auf keinen Streit ein. Ja, dann lieber weggehen, als anfangen streiten. Und drittens, wenn zwei streiten, gieß kein Öl ins Feuer, sondern versuche, Frieden zu schaffen oder rate zum Frieden. Nun, das heißt weiter, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben. Gnade ist kein einmaliger Akt, sondern es ist ein Stand, in dem wir stehen. Gnade hatte einen Anfang in dem Sinne in unserem Leben, aber Gnade begleitet uns das ganze Leben. Es führt uns durch, es prägt unser ganzes Leben und durch diese Rechtfertigung vor Gott erhalten wir beständigen Zutritt zu Gott. Durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat. Wir können jederzeit, egal was es ist, egal wann, können wir zu Gott kommen mit allem, was uns bewegt. Was uns wehtut, wo wir Sorgen haben, egal was es ist und was für ein Vorrecht ist das. Wir müssen unsere Bangigkeit oder unsere Probleme oder was auch immer, unsere Sorgen nicht mehr mit uns herumschleppen, sondern wir können jederzeit vor Gott kommen und es ihm abgeben. Wir können es ihm sagen. Was ist das für ein Vorrecht, ständiger Zugang zum Thron Gottes? Und das zeigt ein Vertrauen zueinander, dass ich Vertrauen habe zu ihm, dass eine gewisse Vertrautheit ist da. Ja, wenn ich vielleicht im Büro arbeite und jederzeit einfach zu meinem Chef gehen kann, ohne anzuklopfen, das sagt doch etwas aus über ein Verhältnis. Ja, ich kann jederzeit zu ihm. Und leider nutzen es viele zu wenig. Wie oft sprichst du mit deinem Vater? Wie oft suchst du die Nähe zu ihm? Am Tag, ist es nur morgens und abends, wenn überhaupt? Oder lebst du wirklich den Tag mit ihm? Gibst du ihm wirklich alles ab? Und ich denke gerade so dran, haben wir auch vor kurzem gesprochen mit jemandem, ja, wir verhalten uns Gott gegenüber, als ob er ein Mensch ist. Wir sagen ihm nicht alles. Und denken, wenn wir es nicht aussprechen, dann weiß Gott es nicht. Gott kennt uns doch durch und durch. Sag ihm doch alles. Und wenn du irgendwo eine Not hast, ein Problem hast und wenn du gefallen bist, egal was es ist, sag's ihm doch, dass er dir helfen kann. Dieses Vorrecht, wirklich immer zu ihm kommen zu dürfen. Epheser 2, Vers 16, denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Kapitel 3, Vers 12, indem wir Freimütigkeit und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Nicht nur Zugang, sondern in dieser Zuversicht. Nicht nur, ich komme zu Gott und er hört mich sowieso nicht. Nein, in Zuversicht vor Gott kommen. Wie uns die Männer im zweiten Vers gesungen haben. Ja, in diesem Vertrauen, in diesem Glauben.
zu ihm zu kommen. Was heißt es, im Glauben zu ihm zu kommen? Jakobus 1, Vers 6 bis 7. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Das ist natürlich in Bezug auf die Weisheit, die er erwähnt, aber genauso gilt es auch für alles andere. Also wer zweifelt, der braucht gar nicht erwarten von Gott, irgendetwas zu bekommen, steht hier. Wie eine Meereswoge, die man nicht greifen kann. Und ich denke gerade an einen Vorgang, von dem ich hörte, dass jemand gerufen hat, die Ältesten, ja, über ihn zu beten. Und dann hat man mit ihm gesprochen und sagte, ja, ich glaube sowieso nicht, dass Gott mir helfen kann, aber betet, vielleicht tut Gott euer Gebet erhören. Gnade, wo Gott in so einem Fall wirklich hilft. Wer zu Gott kommt, der muss glauben und nicht zweifeln. Oder ich denke an einen Fall, da war eine Gemeinschaft zusammengekommen und einer von den Anwesenden, der wusste von einem sehr, sehr kranken Menschen und der ging zu ihm, zu dem, der was die Versammlung geführt hat und hat gesagt, wollen wir nicht für den beten, der ist so krank, dass wir wirklich uns jetzt Zeit nehmen. Nun, es wurde nicht zum Gebet aufgerufen für diesen Menschen. Und nach der Stunde kam dann derjenige und sagte, ja, warum haben wir jetzt nicht gebetet, warum hast du nichts gesagt? Und die Antwort lautete, der Mensch ist so krank, der wird wahrscheinlich sowieso sterben und dann wäre nur unser Glaube noch mehr kaputt. Oder ich denke an einen anderen Fall, wo auch gerufen wurde, die Hände aufzulegen über einen Kranken und man glaubte. Und danach sagte dann sofort einer derjenigen, der die Hände aufgelegt hat, aber erwarte nicht, dass Gott dir jetzt hilft. Ja, vielleicht hat Gott einen anderen Weg für dich. Wo ist der Glaube? Wo ist der Glaube in der heutigen Zeit? Kein Glaube. Wir sind nicht Gott. Wir wissen nicht, wie Gott führen wird und wie er machen wird. Aber wir wissen auch nicht, brauchen nicht darüber zu philosophieren, ja, wie wird Gott es machen oder wann wird er es machen. Aber ich muss doch diese Zuversicht haben, dass er mir helfen wird. Er ist doch mein Vater, der mich liebt. Wir haben doch Zugang zu ihm, Zugang zu seiner Gnade, Zugang zu ihm in der Gnade. Dass wir mit dieser Zuversicht zu ihm kommen. Ja, es kann anders kommen, wie wir es denken. Und wenn es anders kommt, wie ich gedacht habe, dann werde ich nicht meinen ganzen Glauben über Bord werfen. Ich werde ihm trotzdem glauben. Nur weil es mal anders läuft, wie ich gedacht habe, dann schmeißen manche Menschen schon wieder alles über Bord. Halte doch fest am Glauben. Vertrau doch auf die Liebe Gottes. Und er ist nicht so, dass er am Schreibtisch sitzt und dir mit einem Ohr zuhört und in Gedanken ist er irgendwo ganz woanders. Er ist voll auf dich konzentriert, fixiert auf dich, er hört dir zu. Und dass wir dieses Vertrauen haben, er wird sich darum kümmern. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber er wird es tun. Diese Zuversicht, diesen Glauben, und wir brauchen nicht denken, ja, bei mir ist es nicht so, ich habe da nicht so einen großen Glauben. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wichtig ist, Jesus sagt, wie ein Senfkorn. Die Frage ist, vertraust du Gott? Du brauchst keinen großen Glauben. Wichtig ist, worauf ruht dein Glaube? Auf Christus, auf dem Wort Gottes. Und Gott hält immer, was er sagt. Der hat schon immer, was er versprochen hat, das hat er schon immer gehalten. Und in Hebräer 10 heißt es, Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, bereitet hat und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Gewissheit, Zuversicht, Glaube, zum Eintritt ins Heiligtum. Am Anfang der Menschheitsgeschichte, als Adam und Eva gegen Gottes Wort handelten, wurden sie aus dem Garten Eden hinausgetrieben. Wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, aber sie hatten in dieser Hinsicht keinen Zugang mehr zu Gott. Vorher ist Gott ihnen im Garten begegnet, ist mit ihnen gewandelt, heißt es, und diese Zeit war vorbei. Es war Sünde eingetreten, Trennung von Gott, aber Gott in seiner Barmherzigkeit kam dann zu Moses Zeiten, als er einen Bund schloss mit Mose, und hat gesagt, ich werde hier in dieser Stiftshütte sein, später dann im Tempel, und da kannst du mir begegnen. Und wissen aber, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag, am sogenannten Yom Kippur, in diese unmittelbare Gegenwart Gottes treten konnte, in das Allerheiligste, nachdem er verschiedene Reinigungszeremonien da abgehalten hat. Das Volk konnte nicht hinterhergehen gleich. Die mussten einer gewissen Entfernung stehen bleiben. Wir müssen uns das vorstellen, der Tempel, das wäre auch nochmal so ein Thema für sich, das mal zu betrachten. Aber der Tempel, riesengroß. Und dann kommt die Menge vor den Tempel und kann reinschauen. Kann reinschauen und sieht diesen Vorhang. Und dieser Vorhang ist ein Zeichen, du kommst nicht weiter. Hier ist Stopp. Du hast nicht die Möglichkeit, unmittelbar vor Gott zu treten. Und als Jesus Christus starb, in dieser Todesstunde, zerriss dieser Tempel, als ob eine große Hand vom Himmel käme und wie ein Papiertaschentuch diesen schweren Vorhang zerrissen hätte. Zugang zu Gott durch Christus. Und wenn wir im Glauben zu Christus kommen, haben wir wieder diesen Zugang zu Gott. Nicht einmal im Jahr. Das ganze Leben, jederzeit, wie ein Kind zu den Eltern kommen kann, jederzeit. Durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen uns rühmen, nicht uns selbst rühmen, dass wir denken, wir hätten irgendwas geschaffen, das ist Torheit, sich irgendwie rühmen zu wollen, was man angeblich selber geschafft hat, sondern wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns Christi. Er ist unser Ruhm. Und dann heißt es Römer 5, Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Versteht ihr? Wir rühmen Gott, was er geschaffen hat. Für uns in seinem Sohn Jesus Christus. Und durch ihn haben wir doch alles. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zu ihm. Er ist unsere Ehre. Er ist unser Glanz und unser Ansehen. Und wir dürfen uns freuen, Kinder Gottes zu sein. In einer gewissen Seite, nein, nicht stolz, Selbstbewusstsein dürfen wir haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen uns über den Stand freuen, in den wir durch ihn versetzt sind. Wir sind seine Kinder. Aber nicht nur das. Unsere lebendige Hoffnung ist, die Ewigkeit einmal bei unserem Erlöser verbringen zu dürfen. Und wie traurig, mir tun Menschen so leid, die sich versuchen, selber zusammenzureimen, was wohl danach kommen wird. Auf der Arbeit, was für Gespräche hat man manchmal, wie die Menschen versuchen, sich irgendwas, und wenn es der größte Unsinn ist, irgendwie zu sich selbst zu einer Lösung hinzuerklären, die man für sich gern akzeptieren wird wollen. Hauptsache, Ich glaube nicht, dass ich einmal vor Gott stehen werde. Aber alles andere bin ich bereit zu glauben. Aber wer nicht Frieden mit Gott schließt, vor dem wird man einmal als Richter stehen, oder er wird als Richter vor einem stehen, auf den wartet das Gericht und die ewige Verdammnis, so sagt Gottes Wort, 2. Thessalonicher 1, die Verse 8 bis 9, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Glaube an Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist das Evangelium. Wer nicht glaubt, sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, fern vom Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Und was das bedeutet, das können wir gar nicht mal ahnen. Fern vom Angesicht Gottes zu sein. Jeder Mensch hier auf Erden erlebt in einer gewissen Weise die Gegenwart Gottes, den Segen Gottes, kann Liebe erfahren, Freude erfahren, Glück in einer gewissen Weise erfahren, hat Gelingen in seinem Leben, hat Menschen, die einen mögen. Was ist, wenn Gott sein Angesicht abwendet? Wir brauchen keine Angst haben vor irgendeinem Feuer in der Hölle. Das wird die Hölle sein, wenn Gott sein Angesicht abwendet. Aber wir dürfen uns freuen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Das ist unser Jubel, dass wir einmal beim Herrn sein dürfen. Und danach sehnen wir uns. Und je mehr alles um uns herum vielleicht den Bach runtergeht, umso mehr freuen wir uns darauf, auf die Zeit, die danach kommt. Im Glauben leben. Es bedeutet auch, Verantwortung zu tragen gegenüber anderen Menschen. Von dieser Verantwortung zu sprechen, von dieser Hoffnung zu sprechen, über diesen Frieden zu sprechen, den wir haben, aber nicht nur sprechen, wenn wir das leben. Versteht ihr, diese Freude, die wir haben, der wir uns rühmen, dass sie in unserem Leben zu sehen ist und dass Menschen fragen, wie kann der in solchen Umständen so eine Freude haben? Wir müssen doch alle trauern, alles ist so schlimm und so furchtbar, wir müssen schimpfen und jammern müssen wir. Wir können uns nicht freuen. Diesen Frieden zu leben. Ja, wir können uns auch mal über was aufregen. So ist es jetzt nicht, ja. Aber diesen Frieden, dass ich weiß, Gott ist über allem. Er hält seine Hand über allem. Braucht keine Angst haben. Gottes Herrlichkeit soll offenbart werden in unserem Leben, durch unser Leben. Jeremia 9, Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, weil wir uns rühmen, der rühme sich deshalb, weil er mich kennt. Und weiß, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ausübt auf der Erde. Denn das gefällt mir, spricht der Herr. Das gefällt Gott, wenn wir ihn rühmen, wenn er unser Ruhm ist. Und unsere Hoffnung liegt darauf, dass Gott nicht lügen kann. Und dass sein Wort felsenfest ist und unser Anker ist. Und dazu gehört, dass wir einfach wissen, dass Gott tut, was er sagt. Und in Römer 4, Vers 21 heißt es, und war völlig überzeugt, das haben wir auch schon gelesen, nämlich Abraham, was er verheißen hat, nämlich Gott, das kann er auch tun. Und Abraham zeigt uns, was Glauben bedeutet, was es bedeutet, sich auf Gottes Versprechen wirklich zu verlassen. Und das sind Abrahams Kinder, die Gott genauso vertrauen, die auch lesen, was er gesagt hat, die hören, was er gesagt hat und sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube das auch für mein Leben. Glaube ist die vollständige Hingabe an Gottes Zusagen. Und wir dürfen uns freuen, auch wenn wir es noch nicht haben. Ja, Abraham erfreute sich über seinen Sohn, den er noch nicht hatte. Wir dürfen uns freuen, selbst wenn das Erhoffte noch nicht eingetroffen ist. Menschen vergessen, was sie gesagt haben. Gestern so gesagt, morgen wissen sie nichts mehr davon. So erleben wir gerade eine Politik, ganzen Versprechen, die vorher gegeben wurden, auf einmal weiß man nichts mehr von dem, was man gesagt hat. Ja, wir Menschen sind so. Und dann fragt man danach, ja, hast du das nicht gesagt? Habe ich nie gesagt. Und so kann das alles passieren, aber Gott nicht. Er steht zu seinem Wort. Und er vergisst es auch nicht, was er gesagt hat. Sein Wort ist wahr. Und das Gegenteil von Glauben ist Zweifeln. Und Zweifeln bedeutet, sich zu distanzieren, abzulehnen etwas. Das ist Zweifeln. Wenn wir an seinem Wort zweifeln, dann zweifeln wir an ihm. Das heißt, wir lehnen das, was Gott gesagt hat, wir lehnen Gott selber ab, wenn wir zweifeln. Unbewusst, ungewollt. Wir lehnen ihn ab. Und Abraham heißt es, er war stark im Glauben. Sei stark, hat uns der Chor gesungen. Und Abraham kam zu der Gewissheit wirklich, dass Gott, was er gesagt hat, wirklich tun kann. Und durch verschiedene Erfahrungen, wie Gott ihn geführt hat, ist er dahin gekommen. Und es wünschte ich so, dass Gott auch uns ihn selber sich immer wieder erfahren lässt, dass wir ihn erfahren in unserem Leben, dass wir Erfahrungen mit ihm machen und wir wirklich diesen Glauben haben. Und Abrahams Glaube war schließlich so stark, nicht groß, ich will nicht sagen groß, aber er hatte einen Glauben, dass er all seine Träume und Pläne und alles, was er hatte, hinten angestellt hat. Isaak, das war seine Hoffnung. Das war, was Gott verheißen hatte. Wenn Abraham Isaak nicht mehr ist, ja, was hat das alles noch für einen Sinn? Und er hat alle seine Pläne, die er vielleicht mit Isaak hatte, seine Träume, alles hinten angestellt und ist gegangen, wie Gott gesagt hat. Und so erwartet Gott auch von uns, dass wir wirklich uns Gottes Wort öffnen, dass er uns begegnen kann im Wort, mit seinem Geist uns führen kann und unser Glaube gefestigt wird. Psalm 33, Vers 9 heißt es, denn wenn er spricht, dann geschieht es. Und wenn er gebietet, dann steht es da. Glaube rechnet mit den Möglichkeiten Gottes. Wir sehen keine Möglichkeiten, menschlich gesehen oftmals. Aber Gott hat Möglichkeiten. Und der Glaube, er rechnet damit mit den Möglichkeiten Gottes, dass Gott Unmögliches möglich macht. Das ist Glaube. Dass er einen Weg findet, wo wir keinen sehen. Glaube klammert sich an Gottes Zusagen und rechnet mit Gottes Eingreifen. Wann, wie, keine Ahnung. Aber man rechnet damit. Ich denke gerade an Georg Müller, der ja übrigens auch sein Glaube ist gewachsen mit der Zeit. Der hat auch klein angefangen und sein Glaube war so groß oder so stark oder er war so geübt in seinem Glauben, will ich sagen, dass er zum Schluss Waisenhäuser gebaut hat, weil er geglaubt hat, dass Gott ihm das Geld geben wird. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wie so oft sie nichts zu essen hatten. Und dann saßen sie morgens an dem Tisch und ich meine, die Tochter hat da noch gelebt und sie hatten nichts. Sie saßen am leeren Tisch und dann hat die Tochter gefragt, ja, was werden wir essen? Und dann sagt er, Gott wird es geben. Und dann haben sie gebetet zusammen, Amen gesprochen und vor der Tür ein Riesenknall. Und dann poltert jemand an die Tür und gehen hin, was ist los? Ja, ein Kaufmann ist vorbeigefahren, sein Rad ist gebrochen von seinem Wagen, alles verteilt auf der Straße, das ganze Essen. Bitte nehmen Sie alles, damit ich meinen Wagen wieder reparieren kann. Ein Festessen gehabt. Und für die Kinder im Waisenhaus hat es, glaube ich, auch noch gereicht. Also wirklich Unmögliches bei Gott für möglich halten. Und in der hebräischen Sprache heißt Glauben, Aleph Memnun, und das hat die Bedeutung von Festsein, Festbinden. Also Glaube bindet sich. Wer glaubt, bindet sich an die Zusage Gottes, dass man eins ist. Ja, dass man fest ist, wie ein Schiff seinen Anker auswirft und fest ist darauf, wie eine Eiche, ein Baum, das seine Wurzeln ins Erdreich treibt und fest ist, egal was für ein Sturm kommt oder wie es auch aussehen mag. er ist fest. Und Luther sagte einst, Glauben heißt, dass ich all mein Vertrauen auf Gottes Wort setze. Und das wünschte ich für uns, dass wir wirklich, dass es bei uns so sein möchte. Jesus ist der Gleiche. Er ist der Gleiche, wie er einst war. Und er hat immer gehalten, was er gesagt hat. Ich denke daran, wie er den Jüngern gesagt hat, wie so oft hat er es gesagt, dass er wird sterben und 3 Tage später wird er auferstehen. Und dann ist er gestorben. Und dann waren die Jünger da im Zimmer und haben getrauert. Und dann kommt auf einmal jemand, ja, Jesus auferstanden. Die sind verrückt erklärt worden. Die Frauen spinnen wieder rum und nie ist es passiert. Und dann steht er da und sie denken, es ist ein Geist. Jesus hat es gesagt. Genauso ist es gekommen. Ganz genau so. Und nicht anders. Sie mussten es auch lernen, wie wir alle. Lasst uns doch an die Kraft des auferstandenen Jesus glauben. Und Gott will unseren Glauben auch wirklich stärken. Wir lesen weiter. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung, die wir haben, einmal im Himmel zu sein, sondern, und das ist sehr beachtlich, was wir hier lesen, wir dürfen uns auch rühmen, in der Trübsal. Ja, wer wünscht sich Trübsal? Doch wohl keiner. Wer wünscht es sich, schwer zu haben? Niemand sehnt sich nach Leid, nach Verfolgung. Aber die Bibel sagt, dass Kinder Gottes nicht verschont bleiben. Jesus sagt umgekehrt, wenn ihr werdet genauso verfolgt werden und so weiter, wie ich es wurde. Wir sind nicht höher wie er. Aber wenn ich gerechtfertigt worden bin, wenn ich diesen Frieden mit Gott habe, wenn ich diesen Zugang zu Gott jederzeit habe, ich diese Freude habe, diese Hoffnung habe auf die ewige Herrlichkeit, dann kann ich mich auch in der Trübsal freuen. Ich spreche hier nicht von schweren Lagen, in denen wir uns selbst hineinmanövriert haben, sondern hier geht es um Leiden um Jesu Christi willen. Das ist immer wichtig zu betonen, weil wir Kinder Gottes sind und wir sind davon nicht so sehr betroffen, aber wir haben das vielleicht mitbekommen, ja, was in Schottland passiert gerade. J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, hat es erwähnt, als er auch hier in Deutschland war, diese grandiose Rede gehalten hat. Und es ist nämlich passiert in Schottland vor 2 Jahren, dass ein Mensch, der zu Gott gefunden hat, vor einer Abtreibungsklinik stand und gebetet hat. Er hat für sich gebetet, für seine Frau, die das damals gemacht haben, für das Kind und für alle, die darin sind auch, ja. Und es gab einen großen Aufschrei. Er ist entdeckt worden, wie er da steht und betet. Ja, was fällt dem Menschen ein, sich in unsere Angelegenheiten zu mischen? Und dann hat sich die Politik da eingemischt. Und dieser Mann, er wurde verurteilt, weiß nicht, entweder zu Gefängnis oder zu einem 5-stelligen Betrag, eins von beiden. Er ist jetzt ein Vorverurteilter oder ein verurteilter Verbrecher, ein Vorbestrafter. Und es wurde beschlossen durch die Politik, dass man im Umkreis von solchen Kliniken nicht beten darf, überhaupt nicht beten. Und wenn jemand weiß, dass du persönlich zu Hause für diese Dinge betest, dann kannst du angezeigt werden. Kann sein, dass morgens die Polizei dasteht und dich abholt. Und du darfst auch nicht, und die Bevölkerung wurde auch darüber informiert, wie man Anzeige stellen kann. Und ich zitiere, dies gilt auch für öffentliche Aktionen wie das Verteilen von Flugblättern, Predigten, aber man darf auch nicht mehr predigen darüber, und stille Gebete, auch nicht erlaubt. Auch Diskussionen in Privathäusern sind verboten. Vor allem bei geöffneten Fenstern, wenn die Gespräche von draußen gehört werden können. Ich musste irgendwie an Daniel denken, der am offenen Fenster gebetet hat. Und wir sprechen hier von einem Land in Europa, von einem christlichen Land. Und wir merken, vor 2 Jahren war das noch nicht, vor einem Jahr war das noch nicht. Es ist auf einmal da. Und wir sehen, wie schnell so etwas passieren kann. Und vielleicht erleben wir das auch schon auf der Arbeit, gewisse Ablehnung, wenn Menschen erfahren, dass wir Gott dienen. Es gibt verschiedene Berufe, wo man das überhaupt nicht gern sieht. Oder ich denke auch daran, ja, dass man heute das sein kann, morgen was ganz anderes. Gestern war ich Frau, morgen bin ich Mann. Ja, wie gehen wir mit sowas um? Wenn jemand vor uns steht und sagt, ich möchte jetzt so angesprochen werden. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können sagen, wenn er will, mache ich das halt. Wir sprechen hier von Prinzipien Gottes, die getreten werden. Wir müssen hinstehen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und dann werden wir Verfolgung leiden und in Trübsal geraten. Und ich glaube fest daran, wenn wir mehr diesen Glauben im Alltag ausleben würden, dann würden wir mehr Trübsal erleiden, weil Menschen sich mehr an uns ärgern würden. Und das sage ich mir persönlich, nicht euch. Manch einer verheimlicht ganz. Jesus sagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, vor dem werde ich mich auch nicht bekennen. Werde ich auch nicht bekennen vor meinem Vater. Ich denke an Johannes und Petrus, die in der Apostelgeschichte wird von ihnen erwähnt, dass sie vor den Hohen Rat kamen und sie wurden dort ausgepeitscht. Nicht zwei Hiebe, 40, 39 weniger eins heißt es. Und sie freuten sich danach, dass sie um Christi willen Schmach erleiden durften. Was haben andere Menschen durchgemacht? Aber sie haben im Trübsal festgehalten, haben ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Und so sollen auch wir unseren Halt in Gott nicht verlieren. Und nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Ich will uns das jetzt nicht vorlesen. Ja, da heißt es auch, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, werden geschlachtet wie die Schlachtschafe jeden Tag. Nichts kann uns von Christus, von seiner Liebe trennen. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir in dem allen fröhlich und getrost sein sollen. Und es wird einmal belohnt werden. Wir rühmen uns Gott, dass er uns würdigt, für ihn zu leiden und manches durchzumachen, dürfen ein Zeugnis sein in dieser schweren Zeit. Und es heißt nicht, dass wir von allem verschont bleiben werden. Und es kann ganz anders kommen manchmal in unserem Leben. Und ich möchte nicht, dass wir einander uns vielleicht vorwerfen, ja, du hast nicht genug Glauben oder du hast nicht genug geglaubt, deshalb ist es in deinem Leben passiert. Wollen wir aufhören damit? Wirklich? Ja, wir sollen glauben. Aber wenn im Leben etwas anders kommt, dass wir nicht einander verurteilen. Ich musste daran denken an Perpetua, das ist eine 22-jährige adlige Frau gewesen, die 304 nach Christus in Karthago gelebt hat. Und sie hatte sich zu Christus bekehrt. Und dann hat man sie ins Gefängnis geworfen und gefoltert, dass sie soll abschwören ihrem Glauben. Und ihre reichen Eltern sind gekommen, sie haben sie überreden wollen, jetzt lass doch deinen Glauben. Und sie hat gesagt, ich werde nie von Christus lassen. Und dann hat man sie in die Arena geführt und vor einen Stier, dass der Stier sie aufspießt. Und er hat sie verletzt nur und sie ist nicht zu Tode gekommen. Und dann kam schließlich ein Gladiator in die Arena mit dem Schwert und sie ist nicht weggerannt und er hinterher. Sie ist hin, sie hat das Schwert genommen an die Kehle und gesagt, ich bin bereit zu gehen. Und sie ist gestorben. Ist sie zu Schanden geworden? Nein. Heute reden wir über sie und was für einen Glauben sie bewiesen hat. Sie ist nicht zu Schanden geworden. Sie hat ihren Glauben wirklich festgehalten. Vertrau Gottes Wort und was er verheißen hat. Es mag Phasen geben, wo es scheint, Gott hat mich irgendwie verlassen. Es mag so Zeiten geben und trotzdem an ihm festzuhalten. Ich lese uns ein paar Verse. Psalm 22, Vers 6. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht beschämt. Psalm 25, Vers 3. Denn keiner wird beschämt, der mit Hoffnung auf dich wartet. Psalm 34, Vers 20, der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus allem. Römer 9, Vers 33, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, wer an ihn glaubt, der wird nicht untergehen. Der wird nicht untergehen. Niemals. Dass wir uns festhalten und wir wissen, ich will es jetzt auch nicht mehr lesen, um der Zeit willen, ja, dass es heißt, dass wir dazu bestimmt sind zu leiden. Wir sind dazu bestimmt. Brauch nicht anderen Menschen erzählen, ja, Gott liebt dich, und wenn du dich bekehrst, wird alles wunderbar werden in deinem Leben. Alles wird glatt laufen. Wer hat die Kosten erwägt? Aber es ist wert. Es ist wert. Und wir erdulden nicht mit starrer Miene. Wir brauchen nicht zu tun, als ob wir Christen über allem stehen. Wir dürfen weinen. Wir dürfen trauern. Es darf uns wehtun. Und können mit Tränen vor den Thron Gottes kommen. Wir können ihm alles sagen, was uns wehtut, was uns verletzt. Wir dürfen ihn rühmen, weil er versprochen hat, uns von jedem Schmerz zu erholen. 2. Korinther 4, denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis, Paulus, ja, bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Was sichtbar ist, die Schmerzen hier, was es auch ist, Verfolgung, das hat ein Ende. Das wird ein Ende haben. Dann heißt es noch, Römer 5, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also als Antwort auf diesen Glauben erfüllt uns Gott mit seiner Liebe. Und Gott selber ist die Liebe. Er erfüllt uns mit sich selbst. Er gießt sich selbst in unsere Herzen aus. Was für ein herrlicher Gedanke. Er selbst hat uns so geliebt, dass er sich selbst in uns ausgegossen hat. Aber wir erleben auch, was diese Liebe vermag, nämlich Gott selbst zu lieben und einander zu lieben. Ja, sogar seine Feinde zu lieben. Dazu ist diese Agape-Liebe fähig. Die zu lieben, die einen verfolgen. Und diese Agape-Liebe ist ein Geschenk Gottes an sein Volk. An jeden Einzelnen, der im Glauben zu ihm kommt, kriegt diese Liebe von ihm, die durch seinen Geist gewirkt wird. Und wo diese Liebe nicht ist, da ist man nicht sein Volk. Wo diese Liebe nicht ist, da ist man nicht sein Kind. Wo diese Liebe verloren gegangen ist, da muss Buße getan werden. Heißt in Offenbarung, tue Buße. Wer diese Liebe hat, ist Abrahams Kind, das Nachkommen Abrahams, Jesu Nachfolger. Hast du diese Liebe in dir? Aber noch zum Schluss, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, hieß es, denn die Liebe ist in unser Herzen aufgegossen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer an Christus glaubt, wer zu ihm kommt, wer gerechtfertigt wird, wo die Gerechtigkeit Jesu Christi einem angerechnet wird, da erhält man den Heiligen Geist. Das heißt, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und dann könnte jetzt so die Frage kommen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich in unserem Herz? Gott der Vater? Oder ist Christus in unserem Herzen? Oder sitzt der Heilige Geist in unserem Herzen? Aber wir können es nicht trennen. Ja, Gott ist erstens allgegenwärtig, er ist ein dreieiniger Gott, ja, aber jeder hat seine unterschiedliche Funktion. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns führt und leitet. Und es heißt, Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit Christus in unserem Leben verherrlicht wird. Dass Menschen erkennen Christus durch unser Leben, durch den Frieden, den wir haben, durch diese Freude, die wir haben. Die Liebe, die wir zu anderen haben und zueinander haben. Und wenn du fühlst, dass du diesen Frieden mit Gott nicht hast und diese Freude nicht hast, wenn du keinen Zugang zu Gott hast, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, der dich führt, wenn diese Liebe in deinem Leben fehlt, dann komm zu Gott, der es dir anbietet. Er ist dieser liebevolle und gnädige Gott und es ist Gnadenzeit und du kannst zu ihm kommen und kannst ihn anerkennen als Gottes Sohn, kannst deine Schuld eingestehen und er wird dich freimachen und wird seine Gerechtigkeit dir anrechnen und wird das alles, was wir heute betrachtet haben, dir geben. Das ist dann deins. Und wenn wir Gottes Kinder sind und wirklich das so erlebt haben und erleben in unserem Leben, Geschwister, haben wir Frieden mit Gott. Haben wir Freude in Gott. Haben wir diese Liebe in uns. Sind wir dankbar, dass wir Zugang haben jederzeit zu Gott. Dass wir den Geist haben, der uns führt in unserem Alltag, der uns an der Hand nimmt und sagt, schau mal, mach so, hier dies. Dann haben wir doch allen Grund und alle Ursache, Gott zu danken und ihn dafür zu loben. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.